Ich möchte euch den Predigtext einmal noch lesen, vorher. Wir schauen nachher genauer an. Vielleicht kannst du das PowerPoint noch wechseln zum Titelbild mal. Und ich möchte Psalm 131 lesen, so wie er in der Elberfelder Übersetzung steht. Nachher, der Text, den ihr in den Predigtnotizen habt, der ist aus der neuen Genfer Übersetzung. Herr, mein Herz will nicht hoch hinaus. Meine Augen sind nicht hochfahrend. Ich gehe nicht mit Dingen um, die zu groß und zu wunderbar für mich sind. Habe ich meine Seele nicht beschwichtigt und beruhigt? Wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter, wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele in mir. Harre Israel auf den Herrn, von nun an bis in Ewigkeit. Ein kurzer Psalm. Ein kurzer Psalm und ein Psalm, wo wahrscheinlich jeder mindestens Teenager und aufwärts in Israel auswendig hätte können. Und zwar ist das ein Psalm, was heisst ein Wallfahrtslied. So. Ein Wallfahrtslied gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem von David. Wenn wir so Psalmen lesen, dann schauen wir uns, ja, das ist so der Autor, so das, was steht, ja, wer hat es geschrieben, wann ist es und so. Und beachtet das manchmal gar nicht so richtig. Und es ist spannend, das habe ich vorher nicht gewusst, sondern jetzt, als ich mich damit auseinandergesetzt habe. Wenn es heisst, ein Wallfahrtslied gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem, dann heisst es im Hebräischen eigentlich Lieder der Stufen oder Lieder des Aufstiegs. Wer schon mal in Israel war, der weiss, wenn man auf Jerusalem geht, dann muss man bergauf. Es geht darauf, 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 bis man auf Jerusalem kommt. Und darum ist es so, wir ziehen hinauf nach Jerusalem. Und ein Lied der Stufen oder ein Lied des Aufstiegs, hat man nachher als gesagt, das ist ein Wallfahrtslied, oder es kann auch heissen, ein Lied, wo man auf der Stufe im Tempel, wenn man vom Vorhof aufgestiegen ist und man hat die Lieder gesungen auf dem Weg auf im Tempel. Warum ist jetzt das wichtig? Warum ist das wichtig? Es ist nämlich ein Lied, das dann ist gesungen worden, zusammen mit einigen anderen, wo man gesungen hat, auf dem Weg in die Gegenwart von Gott. Auf dem Weg zu ihm hat man sich vorbereitet. Man hat gesagt, und ich gehe jetzt zu ihm. Und ich bereite mich bis in die Tiefe darauf vor. Und wenn ihr euch vorstellen könnt, das haben vielleicht viele miteinander gleichzeitig gemacht. Und wenn die Leute nach Jerusalem pilgert sind, zu den Hochzeiten, zu den grossen Festen, dann hat sich die Bevölkerung von Jerusalem irgendwie verzehnfacht. Auf jeden Fall sind da unheimlich viele Leute gewesen. Und dann nachher heisst es, von David. Gut, jetzt wissen wir den Autor. Und ganz wichtig ist zu sehen, wer ist der David? Er war ein König. Einer der grossen, wenn nicht sogar der grösste König in Israel. Einer, der alles hatte. Der unglaubliche Macht hatte. Der konnte anordnen, was er wollte. Und es ist gemacht worden. Wo alle Annehmlichkeiten hatte, die man haben konnte. Einzig sein Sohn hat nachher noch mehr gehabt. Wo man nachher, wir lesen von ihm, dass nachher auch im Prediger, im König Salomo, der noch mehr gehabt hat, wie der König David. Und aus seinem Erleben heraus, vom David, alles, was er erlebt hat, aus dem heraus, kann er nachher auch den Psalm schreiben. Und er fängt dann damit an und sagt, Herr, oder es heisst dann Yahweh, oder man hat Adonai gesagt, mein Herz ist nicht erfüllt von Stolz. Auch schaue ich nicht überheblich auf andere herab. Ich erstrebe nicht hohe Ziele, die zu vermessen wären für mich. Was heisst das? Oft ist unser Herz oder unser Herz nicht immer ganz so ruhig. Wir gehen auf das Ziel dieser Predigt ist, unsere Seele soll still werden. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Aber unsere Seele ist oft gar nicht still, gell? Weil wir haben immer Sachen, die uns beunruhigen. Immer wieder. Wir sind beschäftigt mit so vielen Sachen. Alles, was wir zu tun haben. Nur schon mal das. Alles, was kommt nächste Woche, was wir alles zu tun haben, unsere To-Do-Liste, auf der Arbeit, was wir zu tun haben, oder daheim, was auf uns wartet. Nur schon alles, was wir um uns herum haben, ist schon mal eine grosse Herausforderung. Und wenn man tiefer schaut, ist manchmal unsere Seele beschäftigt mit dem Gedanken, was denken die anderen über mich? Oder? Man muss immer ganz gut schauen, dass man sich richtig verhält. Gut, vielleicht geht es dir nicht so. Aber es gibt halt Sachen, die macht man nicht. Und andere Sachen, die macht man. Und wenn man sie nicht macht, was denken denn die anderen? Und wir haben, jedes von uns hat in unserem Inneren so innerliche Befürchtungen. Und die sind nicht bei allen gleich. Die einen haben die Befürchtung, sie könnten allein gelassen werden. Und ich habe mir so überlegt, es gibt im ICL gibt es einen Persönlichkeitstest, der sich einteilt in vier grobe Richtungen, wo man sagt, entweder ist man ein Nähe-Typ, Menschen, die gerne eine Nähe haben, dann gegenüber die gerne Distanz haben, kommen wir nicht zu nahe. Und auf der anderen Achse, die Ordnung brauchen, dass es ihnen wohl ist, und auf der gegenüberliegenden Seite, die Freiheit brauchen, damit sie sich gut fühlen. Macht das Sinn? Ungefähr? Irgendwo können wir uns auf diesen Achsen einteilen. Wir sind irgendwo dort angesiedelt. Ihr dürft ruhig rätseln, was der Björn aber könnte sein. Ich weiß es ungefähr. Aber was spannend ist, der Persönlichkeitstest, der beruht auf die vier Grundängste. Vier Grundängste. Der gerne Nähe hat. Der gerne nahe bei anderen zu ist. hat Angst, verlassen zu werden und einsam zu sein. Der hat Angst, was mache ich, wenn mich plötzlich die Leute nicht mehr gerne haben und mich verstoßen, wenn ich dann nicht mehr dazugehöre. Das ist ihre grösste Angst. Die hingegen, die Distanzmenschen sind, was ist denn ihre grösste Angst? Sie könnten vereinnahmt werden. Und die Leute kommen ihnen zu nahe und sie können kaum mehr schnaufen, so nahe sind die Leute. Und die Leute, die Ordnungstypen sind, was ist denn ihre grösste Angst? Chaos! Chaos! Man kann sich an nichts mehr heben. Man ist im luftleeren Raum. Und die vierte, die Freiheit so als grösste oder ihres Persönlichkeitsmerkmal haben, was ist denn ihre Angst? Eingegangen zu sein und sich gar nicht mehr entwickeln und entfalten. Und irgendwo dort drin, niemand ist ganz Freiheit oder ganz Distanz. Niemand ist ganz Nähe oder ganz Ordnung. Wir sind alle haben wir irgendwo unser Ding. Unsere Persönlichkeit. Das heisst, wir sind auch irgendwie, haben wir immer irgendwo so Ängste, die uns die betreffen können. Und gegen die, das ist etwas, das uns innerlich bewegt. Und so, dass unsere Seele kaum richtig still werden kann. Und dann ist das von oben und unten. Wer ist jetzt oben? Niemand vertreibt zu unterst auf der Hackordnung zu sein. Das haben wir letzten Sonntag schon gehört. Und wir versuchen, unser Leben im Griff zu haben. Zu kontrollieren. Zu schauen, dass mich... Ich muss aufpassen, dass wenn ich das Richtige sage, dass ihr mich noch gut findet. Ich muss aufpassen, dass wenn ich ihm die richtige Massage mache, dass er mir nachher nicht findet, ich bin ein blöder Kerl. Das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel. So. Aber die Frage, die ist immer auch im Raum. Was kann ich sagen und was nicht? Und das macht meine Seele unruhig. Unsere Seele mag nicht still sein, weil sie immer die Befürchtungen hat. Und ist euch auch aufgefallen, wie viele Leute heute mit Kopfhörern unterwegs sind? Leute, die immer Kopfhörer drin haben. Das ist jetzt bei den neuen Kopfhörern, die drahtlos sind. Das ist fast eine Epidemie. Weil die Leute blenden immer drin. Sie hören ja, was sie hören wollen. Aber man weiss nie, ob sie gerade am Hören sind oder nicht. Und sie lassen sich durchberieseln. Wenn sie heimkommen, dann vielleicht legen sie sie ab, weil sie die Ohren putzen und lassen das Radio an oder was auch immer, damit immer ein Geräuschpegel da ist. Weil was passiert, wenn plötzlich kein Geräuschpegel mehr da ist? Es kehrt Stille ein. Und dann kommen die unruhigen Gedanken, das innerlich Unruhige. Und viele vertragen das heute nicht mehr. Vertreibst du Stille? Stille ohne irgendetwas zu tun? Ohne irgendetwas zu denken oder zu planen oder zu beurteilen oder vertreibst du das? Kennst du das? Fühlst du dich manchmal ungeliebt, minderwertig? Und wärst so gern dabei, dass alle dich lieb haben? Es gibt einen Vers, Psalm 3, Vers 4, was heisst, der Herr ist der, der mein Haupt erhebt. Er ist der, der für meine Ehre und für meine Würde schaut. Und der David, der sagt da, mein Herz ist nicht von Stolz erfüllt. Ich schaue nicht überheblich auf andere ab. Und ich erstrebe nicht hohe Ziele, die zu vermessen wären für mich. Ja, er ist König. Er demütigt sich vor Gott und sagt, ich erwarte alles, alles von dir. Ich will mich von dem allem jetzt distanzieren. Und dann sagt er viel mehr, habe ich meine Seele besänftigt und beruhigt, wie ein gestilltes Kind an der Brust seiner Mutter, so zufrieden ist meine Seele. Wir kennen alle das Bild vom Kind, das bei der Mutter ist, gestillt ist, alles hat, was es braucht. Ich habe noch gedacht, wo Zara ist, mit dem Benaja ist gekommen und früher gesagt, okay, jetzt mal schauen, was sie mit dem Benaja macht. Man ist zwar ganz zufrieden da, aber das ist ein Bild, das kennen wir alle, oder? Wer hat schon mal, ihr habt alle schon mal ein Kind im Arm der Mutter gesehen, das frisch gestillt ist. Und es ist einfach alles in der Ordnung. Alle Bedürfnisse sind gestillt. Essen und Trinken, es ist satt. Es ist warm. Es ist nah bei der Mutter, geborgen. Es ist sicher. Dem Kind kann nichts passieren. Ganz, ganz sicher kann dem Kind nichts passieren. Das ist das, was das Kind empfindet. Wir alle wissen, dass das Kind manchmal runterfallen kann oder weiss nicht, oder es kann immer etwas passieren. Aber das Kind, für das Kind selber, kann nichts passieren. Gar nichts. Hat alles, was es braucht. Und es strebt, nach was strebt das Kind? Nach nichts. Eine gestillte Seele. Und das ist das Bild, das der David da braucht für uns. Eine gestillte Seele. Und weißt du was? Es ist nicht nur so, dass wir das Bild kennen, vom Anschauen her, sondern das Bild ist in uns angelegt. Weil wir sind doch alle Babys gewesen. Wir sind doch alle gestillt worden. Klar gibt es die einen, da hat die Mutter nicht stillen können, da hat man sie, das hat man es halt geschöppelt, aber so die Nähe bei der Mutter, ist etwas, das wir alle kennen. Das ist tief in uns drin, das Wissen. Und auch wenn das irgendwann bei jemandem mal gar nicht so ist in der Erinnerung oder ist angelegt, bei Gott ist es möglich. Und er möchte, dass wir das erleben. Und ich habe die Situation jetzt da mit dem Xaver da vorne. Jetzt stellt euch vor, noch. Xaver sitzt da oder du sitzt jetzt da. In einem Sessel, zudeckt. Und jetzt überleg dir noch die Sonne, die dir aufs Gesicht scheint. Und einfach, habt ihr das auch schon? Ihr kennt das auch. Sitzt draußen und genießt die Sonne auf dem Gesicht, die Wärme. Und irgendwie plötzlich alle Gedanken sind nicht mehr da, sondern einfach nur geniessen. Kennt ihr das? Das ist etwas, so etwas Ähnliches, was man als Erwachsene auch erfahren und erleben. Und was machen wir jetzt mit dem mit dieser Unruhe in uns? Und das steht an so vielen Orten. Ich habe an verschiedenen Stellen, wo ich mir die Gedanken dazu gemacht. Nur auf Gott vertraue still meine Seele. Denn von ihm kommt meine Hoffnung, nur er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Festung. Ich werde nicht wanken. Nur auf Gott vertraue still meine Seele. Das steht im Psalm 62, im Vers 2 und auch im Vers 6. Oder im Jesaja 55 heißt es: Auf, ihr Durstigen, kommt zum Wasser, und ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Also ohne Geld kauft. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist? Und euren Verdienst für das, was nicht sättigt. Hört doch auf mich und esst das Gute, und eure Seele labe sich am Fetten. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört, und eure Seele wird leben. Und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, getreu den unverbrüchlichen Gnaden erweisen an David. Und wir lesen auch, was Jesus sagt. In Matthäus 11. Wir kennen das auch ganz gut. Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. So, das, was Jesus zu uns sagt, komm mit all diesen Sachen zu mir. Bring es mir. Gib es mir. lasst bei mir ab. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Und ich glaube, das ist, das zu ihm kommen, ist etwas, was man nicht einfach nur so mit dem Kopf könnte. Wir sind manchmal als Europäer, wir sind oft so verkopft. Auch der Glaube ist oft so verkopft. Mit dem Verstand. Und das ist etwas, wo ich mich sehr, sehr dafür einsetze, dass wir lernen, in unsere Gottesbeziehung, unsere Emotionen, unsere Gefühle mit innen. Und ich weiss, das ist etwas, was in unserer Prägung ganz komisch ist. Man hat Angst, oft Angst vor Emotionen. Dass man nachher irgendwie überbordet oder weiss nicht was. Aber unser Erleben, unsere Tiefe ist nicht in den Gedanken, sondern ist in unseren Gefühlen. Und darum müssen wir auch zulassen, das Gefühl erreicht werden. Und oft ist auch das, was so unruhig in uns ist, sind unsere Gefühle. Und dass wir die ihm bringen. Und vielleicht kannst du das auch mal so machen. Wenn es die Gelegenheit gibt, du kannst neu mit her sitzen, wo die Sonne hat. Und sitz her und lass dich von der Sonne berühren. Und lass dich von Jesus berühren. Es gibt nochmal einen Text, der mir so gut gefällt. Ihr kennt den auch ganz gut. 2. Korinther 3, Vers 16 und 17. Ich schaue mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werde so verwandelt. Versuche das mal so zu sitzen und einfach mal alle Gedanken ihm geben. Einen nach dem anderen. Abgeben ihm. Manchmal müssen wir den richtigen Weg stoßen, die Gedanken und Gefühle. Und spüren ihn. Und sage, und Jesus, ich lasse dich in mir wirken. Ich lasse dich meine Seele jetzt sättigen. Vielleicht auch nimmst du ein Bibelwort. Vielleicht nimmst du auch den Psalm 131. Und sagst, Seele, lass dich stille bei Jesus. Seele, all die Unruhe in dir, Jesus hat sie getragen. Lass ihn mittragen. Und ich weiss, das ist nicht ganz so einfach. Ein anderer ganz guter Psalm, für das ist der Psalm 116. Und dort heisst es, ich liebe den Herrn. Denn er hörte meine Stimme, mein Flehen. Ja, er hat zu mir geneigt, mein Ohr. Und an allen meinen Tagen werde ich ihn anrufen. Es umfingen mich die Fesseln des Todes, die Ängste des Scheols erreichten mich. Ich geriet in Not und Kummer. Da rief ich den Namen des Herrn an. Bitte, Herr, rette meine Seele. Gnädig ist der Herr und gerecht, und unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Einfältigen. Ich war schwach, doch er hat mich gerettet. Kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe. Denn der Herr hat dir Gutes erwiesen. denn du hast meine Seele vom Tod errettet, meine Augen von Tränen, meinen Fuß vom Sturz. Ich werde wandeln vor dem Herrn in den Landen der Lebendigen. Ich habe geglaubt, darum kann ich sagen, ich bin sehr gebeugt gewesen. Ich sprach in meiner Bestürzung, alle Menschen sind Lügner. Wie soll ich dem Herrn vergelten, alle seine Wohltaten an mir? Den Heilsbecher will ich erheben und den Namen des Herrn anrufen. Ich will dem Herrn mein Gelübde erfüllen, ja, vor seinem ganzen Volk. Und da hätten noch ein paar Verse dazu. Psalmen sind ganz gut für so Sachen, zum näher zu ihm herzukommen. Und nicht einfach nur das Psalm durchlesen, sondern den Psalm auch spüren, sich Zeit nehmen und wirken lassen an mir. Und dann kann ich bei ihm zur Ruhe kommen. Und dann sagt der David am Schluss, Israel, hoffe auf den Herrn, jetzt und für alle Zeit. Aus meiner Erfahrung heraus als König David, wo ich so viel mit Gott schon erfahren habe, ich habe erfahren, wie das ist, so die gestillte Seele zu sein bei ihm. Ich kenne das. Und ich weiß, Gott kann mir vertrauen. Gott ist vertrauenswürdig. Drum, Israel, hoffe auf den Herrn. Jetzt und für alle Zeit, für immer und ewig. Und ich muss euch etwas sagen. Wir haben Prioritäten falsch gesetzt. Unsere Prioritäten stimmen nicht wirklich. Wir sagen gern, sagen wir, wer ist bei dir an erster Stelle oder bei mir? Ja, Gott ist an erster Stelle. Jesus ist an erster Stelle. Leben wir so? Leben wir so, wie wenn Jesus an erster Stelle wäre? Wir leben und handeln sehr oft ganz anders. Dass andere Sachen zuerst kommen. Und mir ist das so, ich habe mich in letzter Zeit mit der Bergpredigt auseinandergesetzt. Und ihr kennt alle das Gleichnis vom Haus auf Sand und Haus auf Fels, wo Jesus sagt, wer diese meine Worte hört und sie tut, ist wie ein Mann, kluger Mann, der sein Haus auf Felsen baute. Ich muss nicht weiter sagen, ihr kennt das alles. Und dann nachher leben wir aber so. Wenn wir in der Bergpredigt lesen, weil das Haus auf Sand und Haus auf Sels ist am Schluss von der Bergpredigt. Also bezieht sich das auf die Bergpredigt. Und dann heißt es in Matthäus 6, Vers 19 und folgende, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören, wo Diebe durchgraben und stehlen, sammelt euch aber Schätze im Himmel. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und dann ein paar Vers weiter, Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder wird einem anhängen und den anderen verachten. ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und wir sind so durchdrungen vom Kapitalismus bei uns. Ich weiss nicht, die an diesem Dankesanlass waren, wisst ihr noch, was sie gesagt haben? Eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein Schweizer in den Himmel kommt. Und da habe ich gefragt, was ist ein Schweizer? Ich weiss, das ist ein Synonym für einen Reichen. Und das hat uns, glaube ich, alle bereicht. Und wir stecken da drin. Und wir können ja auch gar nichts dafür. Wir sind in der Schweiz aufgewachsen. Wir sind mit dem Luxus und Wohlstand und haben immer das Gefühl, wir müssen noch sicherer und noch sicherer und noch sicherer werden. Wir müssen noch mehr Ausbildung haben, noch bessere Jobs haben, noch mehr Geld verdienen, ein eigenes Haus haben und weiss nicht, was alles, das wir brauchen, dass unsere Seele könnte in uns gestillt werden. Und es geht mir nicht viel anders wie euch. Und wir stecken dort drin in diesem Spannungsfeld. Und wo wir sagen müssen, Jesus, hilf uns, unsere Priorität wieder neu auf dich zu setzen. Wirklich zu wählen, was du willst. Uns wirklich um uns selber kümmern, so wie es du siehst, bei dir. Und unsere Kinder zu lehren, nicht dem nachzurennen, wo eventuell ein bisschen Sicherheit könnte geben, sondern mit bei Jesus zu sein, ihm zu dienen, ihm nachzufolgen, auf Sachen zu verzichten. Und ich wüsste, ich habe auch gemeint, das gäbe eine schöne Predigt. Es gäbe auch so einen schönen Psalm, weißt du, so, oh, gestillt an seiner Brust, so sicher und wohl und geborgen. Aber leider nein. Und wir stecken in diesem Spannungsfeld drin. Und ich weiss nicht, ob wir je ganz daraus rauskommen. Wahrscheinlich nie. Aber dass wir immer wieder sagen, und Jesus, ich will ganz bei dir sein. Und wenn jetzt ein Lied hören von der Lobpreisgruppe, ein Lied, sie haben das ganz kurzfristig von Björn aufs Auge gedruckt bekommen. Es ist ein Lied, das kennen wir auf Deutsch nicht. Ich weiß nicht, ob es eine deutsche Übersetzung gibt von diesem Lied. Und das heisst, Turn your eyes upon Jesus. Schon wieder Englisch, ich weiß. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Es bedeutet so viel wie, ich richte meine Augen auf Jesus. Ich schaue ganz in sein Angesicht. Und die Sachen von dieser Welt werden so seltsam unscharf. Im Licht von seiner Herrlichkeit. Turn your eyes upon Jesus.